Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum diesjährigen Kampf der Wortgiganten Poetry Slam mit der Großmeisterin am Mikrofon, Katja Hoffmann. Und mit vier fantastischen Slammern. Sie dürfen gespannt sein. Aber eines noch vorweg. Wir hatten ja eine Veranstaltung vorher. In ernstem Ton wurde vorgetragen, in 10 Jahren gibt es keine Verlage mehr, keine Buchhandlungen. Meine Damen und Herren, das war eine Satire. Das müssen Sie nicht glauben. Wir sehen uns in 10 Jahren hier wieder zum dann 23. Slam. Bitte notieren Sie den Termin. Und jetzt geht's los. Katja Hoffmann.
Ja, vielen lieben Dank für die super Ankündigung. Hi, schön, dass ihr alle wieder sehr zahlreich hier seid. Ich bin ja aus Halle angereist und es war sehr schwierig für mich heute. Ist denn von euch jemand auch aus Halle hier? Bitte mal ein Tiergeräusch. Also ist niemand hier, außer eine Katze, habe ich gehört irgendwo. Okay, jetzt vielleicht mal mit Händchen. Wer ist aus Halle hier? Richtig hoch, damit ich das sehe. Guckt mal, guckt euch an, wie traurig das ist. Halle liegt nebenan und hier sind 4 Leute gekommen mit dem Zug, weil es nicht anders ging oder mit dem Auto vielleicht, ja? Also mich hat eine ganz, ganz nette Familie mitgenommen, sonst wäre ich jetzt noch nicht hier. Wer von euch ist aus Leipzig? Tiergeräusche. Okay, so ein paar Kühe. Okay, und jetzt nochmal mit Händen. Wer ist aus Leipzig hier? Okay, krass, wo kommen die anderen her? Habe ich Schkopau vergessen? Ich habe Schkopau vergessen, glaube ich. Wer ist aus Schkopau hier? Nee, gut. Okay, nee, gut. Wer war denn schon mal hier vor einem Jahr oder vielleicht vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren bei diesem Slam? Dann bitte einmal applaudieren jetzt mal zur Abwechslung. Aha. Okay. Und wer hat richtig Bock auf den Poetry Slam? Jetzt mal richtig Applaus. Okay, cool. Cool. Poetry Slam, ich glaube, ich muss euch nicht mehr erklären, was das hier ist. Es ist eine Veranstaltung, wir treten gegeneinander an und ihr dürft entscheiden, wer heute hier den besten Text gemacht hat. Das Ganze entscheiden wir mit so Jury-Tafeln. Die sehen so aus. Und ich habe 5 Jury-Tafeln. Wer möchte denn heute Jury sein?
Einmal dahinter, bitte.
Ihr könnt euch gerne in eurer Peer-Group zusammentun. Dann haben wir hier vorne noch jemanden. Könntest du mal durchreichen, bitte, ja, hinter dich. Hier bitte einmal durchreichen. Super, und dann haben wir noch eine Tafel. Okay, die geht da mal so dahinter. So, liebe Jury, ihr entscheidet über Leid und Ruhm und viel Bücherverkauf für die jeweiligen, die hier auftreten. Bitte zeigt doch mal eure Jury-Tafeln hoch, damit ich sehe, dass ihr anwesend seid. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist sehr gut und das geht von der 1 bis zur 10 Grad. Das wird ja lustig. Okay. Auf jeden Fall sind da Punkte drauf. Für 1, einen Punkt werdet ihr nicht hochzeigen müssen. Ne? Sind wir mal ehrlich. Ich habe euch hier Leute eingeladen, die kommen aus ganz Deutschland, die machen das schon seit Jahren. Bitte macht mal einen Riesenapplaus für Piet Weber, für Svenja Gräfen, Bonnie Lysen, Sophia Cimola und Sebastian Stiller. Stille? Stille, Entschuldigung. Sorry. Sebastian, das kann ich euch ja vorweg sagen, Sebastian ist gerade frisch eingesprungen. Er kommt aus Hamburg und war schneller als diejenigen, die aus Leipzig kommen und hier auftreten sollten. Und deswegen nochmal einen Riesenapplaus auch für Sebastian, dass er jetzt nochmal mit eingesprungen ist. Cool. So, liebe Jury, ihr könnt euch dann jeweils absprechen, wie viele Punkte ihr nach jedem Text gebt. Jetzt ist dein Text auf der Bühne, war okay. Ja, da hat euch die Veranstaltung davor mehr gefallen. Das waren so 5 Punkte. Wie würde denn das ganze Publikum für 5 Punkte applaudieren? Ja, das ist so, wie eben auch der Applaus war davor bei der Veranstaltung. Also auf jeden Fall sehr wenig, das stimmt. Aber ihr seid sehr respektvoll und ihr applaudiert, das ist super. Jetzt kommt da aber ein Text, der war schon ziemlich gut. Ja, ihr hättet den nicht so schreiben können. 7 Punkte! Geht hoch auf 8 Punkte! Rastet aus für 0 Punkte! Okay. Uns hassen ja immer alle auf der Buchmesse, ne? Weil wir so laut sind, dass man die anderen gar nicht mehr versteht, die da lesen. Aber jetzt kommt der Text, für den müsst ihr ausrasten. Ja, das ist ein Text, den wollt ihr euch auf euren Rücken tätowieren lassen. in Spiegelschrift und dann immer so überall, ach, ihr werdet euer ganzes Haus mit Spiegeln erstmal auskleiden und dann lauft ihr den ganzen Tag nackt so lang und lest ihn euch durch. Das ist ein Text, den wollt ihr euch einlaminieren und als Tapete vielleicht in euren Zimmern gestalten. Ihr wollt den Text jeden Tag hören und das möchte ich jetzt hören, wie ihr dabei ausrastet für einen Text, der 10 Punkte bekommt. Bitte jetzt! Ja, sehr gut. Super, damit können wir was anfangen. Und apropos anfangen, wir haben eine Reihenfolge ausgelost und wir beginnen mit der ersten Poetin. Sie wohnt in Leipzig. Bitte rastet aus, als würde sie jetzt schon die 10 Punkte bekommen. Svenja Gräfen!
Hallöchen. Na, geht's euch allen gut? Okay. 3 Leuten geht's gut. Schön. Ich weiß nicht, ob ihr das Internet kennt, ob ihr häufig im Internet unterwegs seid, aber in diesem Internet heißt es ja oft, mit Feministinnen kann man nicht diskutieren. Die sind immer gleich beleidigt und hassen sowieso alle und wollen nichts erklären. Ja, ich habe zu diesem Thema einen Text geschrieben. Stimmt. Man kann mit mir nicht diskutieren, weil ich nicht mehr diskutieren möchte. Ich verstehe nicht, warum bestimmte Dinge überhaupt noch diskutiert werden müssen. Man hat sich doch zum Beispiel auch irgendwann mal darauf geeinigt, dass es falsch ist, jemanden zu ermorden. In so einem Fall muss dann nichts diskutiert werden. Oh, da behauptet also jemand, ermordet worden zu sein. Lügner, wie er da so liegt und so tut, als wäre er tot, einfach lächerlich. In was für ein schlechtes Licht rückt das denn bitte alle Menschen? So eine Pauschalbeschuldigung, von wegen, alle Menschen sind Mörder oder was? Und dann wird immer gefordert, dass man die Leute doch bitte schön dort abholt, wo sie stehen, als wäre man ein gottverdammter Shuttle-Service. Die Leute blicken allein eben einfach nicht mehr durch, heißt es, weil alles so kompliziert geworden ist, nicht mal mehr flirten darf man, alles ist immer gleich sexistisch. Was genau ist so schwer zu verstehen am Unterschied zwischen Flirt und Übergriffigkeit? Ich meine, wie oft hat man schon jemanden sagen hören, also ich habe meinen Mann ja kennengelernt, als er mir im öffentlichen Nahverkehr seinen Penis gezeigt hat. Ich fand die Geste so süß und so unaufdringlich, da habe ich ihn gleich geheiratet. Ich möchte nicht mehr darüber diskutieren, ob wir ein Sexismusproblem in unserer Gesellschaft haben. Ich will auch nicht mehr darüber diskutieren, ob der Begriff Feminismus denn nun tatsächlich der richtige ist, weil irgendwie klingt er so angestaubt und ein bisschen eklig. Der klingt gleich so radikal und vor allen Dingen nach Männerhass. Und es geht ja auch nicht nur um Frauen, oder? Oder wird hier etwa doch ganz klammheimlich ein Matriarchat angestrebt? Weil das wäre nun wirklich übertrieben und auch gefährlich. Ich meine, was für schreckliche Dinge geschehen, wenn Frauen an der Macht sind, kannst du ja in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Nicht. Und nein, ich möchte auch nicht mehr darüber diskutieren, ob so ein kleiner Vergewaltigungswitz zwischendurch nicht vielleicht doch okay sein kann. Geh ganz tief in dich. Was genau findest du daran witzig? Ah, heißt es dann, jetzt kommst du mir mit Political Correctness, so eine von diesen Spaßbremsen bist du und ich bin jetzt bestimmt ein mieser Sexist. Weißt du was, ich kann gar kein Sexist sein, ich hatte eine Mutter. Und ich halte nichts von diesen ganzen Sprechverboten und Denkverboten. Schon mal was von Meinungsfreiheit gehört? Wie, jetzt willst du nicht mal mehr weiter diskutieren? Du bist doch eine Feministin, also hol mich gefälligst da ab, wo ich stehe. Wie, educate yourself. Entschuldigung, ich habe ganz andere Probleme. Zum Beispiel darf ich ja nicht mal mehr eine eigene Meinung haben. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass Meinungsfreiheit bedeutet, ein Recht darauf zu haben, dass dich niemand kritisiert? Und warum fühlen sich gerade die davon so bedroht, die nichts anderes tun, als zu kritisieren und zu widersprechen? So, du als schwarze Person sagst also, es ist rassistisch, wenn ich das N-Wort verwende. Ja, weißt du was? Ich finde es nicht rassistisch. Überhaupt finden? Wieso denken so viele weiße Menschen, dass es von Bedeutung ist, ob sie irgendwas rassistisch finden oder nicht? Wieso denken so viele Männer, es spielt eine Rolle, ob sie finden, dass etwas sexistisch ist, ob sie etwas übergriffig meinen oder nicht? Ja, ich habe dich gegen deinen Willen geküsst, aber ich habe das echt nicht übergriffig gemeint. Wie kann man sich so sehr seine eigene Realität erschaffen? Das ist ungefähr so, als würde ich mit einer Freundin in der Kneipe sitzen und ihr ganzes Bier austrinken. Sie würde entrüstet sagen, hey, wie scheiße, du hast mein Bier ausgetrunken. Und ich würde entgegnen, nein, ich finde nicht, dass ich dein Bier ausgetrunken habe. Oder, oh ja, habe ich, aber ich habe es nicht so gemeint. Oder wenn ich so ein Witzbold wäre, so ein Teufelskerl, der sich halt einfach nichts verbieten lässt, dann würde ich sagen, ha! Ja, habe ich. War aber nur ein Scherz. Dabei ist es vollkommen egal, ob es ein Scherz ist oder böse Absicht oder irgendwas dazwischen. Das Bier ist und bleibt ausgetrunken. Ich kann noch so sehr finden, dass meine Meinung dazu die richtige ist, aber das ändert nichts an Tatsachen. Das Problem bleibt bestehen. Und genauso bleibt ein rassistischer Begriff immer rassistisch und bleibt Sexismus immer Sexismus. Und ja, leider steckt das in uns allen, weil wir alle in einer sexistischen, rassistischen Gesellschaft leben. Und das klingt vielleicht radikal und das klingt vielleicht nicht besonders spaßig und das klingt kompliziert und das klingt anstrengend und es ist auch kompliziert und es ist anstrengend. Aber genau deswegen kann man nicht erwarten, permanent irgendwo abgeholt zu werden. Man muss vielleicht auch einfach mal selbst reflektieren, warum man so denkt, wie man denkt. Und vielleicht könnte man sich sogar mal fragen, was genau einem genommen wird, wenn man auf rassistische Begriffe und grenzüberschreitendes Verhalten verzichten soll. Und wenn man immer noch nicht weiß, was damit eigentlich gemeint ist, dann ist es höchste Zeit, sich darüber zu informieren. Und nennt mich spießig, aber wenn man mich nicht gleich als Gesinnungspolizei oder dumme Schlampe beschimpft, dann erkläre und diskutiere ich sogar gerne. Ansonsten aber eben nicht. Wir können nicht immer wieder von vorn anfangen und uns fragen, ob überhaupt ein Problem besteht. Das Problem besteht. Und die Existenz dieses Problems diskutiere ich nicht mehr und erkläre ich nicht mehr. Ich bin kein Bus, kein Taxi und kein Shuttle-Service. Es ist nicht meine Aufgabe, Leute irgendwo abzuholen. Erst recht nicht dann, wenn sie sich eigentlich keinen Millimeter bewegen wollen. Vielen Dank.
Svenja Gräfen. Euer erster Text hier beim Buchmesse-Slam. Und, liebe Jury, ihr seid das erste Mal gefragt. Bitte fragt auch mal Menschen um euch drumherum, die ihr noch nicht kennt. Und dann trefft euch irgendwo in der Mitte. Und das Ganze geht auch relativ schnell, denn ich werde gleich runterzählen und dann bitte ich euch, die Tafeln gleichzeitig nach oben zu halten. Und zwar bei 3, 2, 1 und bitte hoch. Das dauert ganz schön, ne? Das ist krass. So, dieses Umblättern. Und bitte alle hoch. So, jetzt sind alle oben, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich werde mir diese Zahlen notieren. Wir haben, und ihr dürft gern auch darauf reagieren, wir haben eine 7. Wir haben noch eine 7. Wir haben aber auch eine 8 und eine 8. Und wir streichen in dem Fall die höchste und die niedrigste Punktzahl. Es könnte ja immer jemand hier sein, der sagt, nein. Die gefällt mir gar nicht. Die möchte ich gar nicht. Und da gebe ich nur 3 Punkte. Das machen wir nicht. Wir machen so einen schönen Mittelstand. Deswegen die 3 Zahlen in der Mitte werden addiert. Und es sind in dem Fall 23 Punkte. Riesenapplaus bitte nochmal für Svenja. Der nächste Poet ist aus Berlin angereist. Bitte applaudiert richtig laut, bis er den weiten Weg bis zum Mikrofon gemacht hat. Piet Weber.
Hallo. Ja, ich knüpfe insofern an den Text von Svenja an, als dass bei mir auch um das Internet gehen wird. Es steht in diesem Buch, es ist die Seite 46, wenn ich mich nicht irre, genau. Und der Text heißt, ich hasse das Internet. Früher hielt ich das Internet noch für eine schlaue Erfindung, für nützlich und zukunftsweisend. Allein, weil sich viele Menschen darin tummeln, die sonst auf den Straßen ihr Unwesen treiben würden. Ohne Internet würde man beim Schlendern durch die Fußgängerzone von wildfremden Leuten angeschrien werden. Enlarge your penis, now! Zwielichtige Notare würden auf einen zukommen und erzählen, dass sie den Nachlass eines afrikanischen Prinzen verwalten, der rein zufällig mit einem verwandt sei und einem jede Menge Geld zu vererben hat. Man müsste alle paar Tage aus seinem Briefkasten niedliche Katzenbilder herausholen, den ein guter Freund mit der Post zugeschickt hat. Und um dem Freund mitzuteilen, wie süß und lustig man dieses Bild findet, müsste man ihn anrufen, nur um Roffel zu sagen. Deswegen mochte ich das Internet eigentlich ganz gerne. Bis vor ein paar Wochen. Bis zu dem Tag, an dem meine Mutter einen Internetanschluss bekommen hat. Es fing ja noch ganz harmlos an, als sie mir und meinen beiden älteren Brüdern ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt hat. euremutter@aol.de. Wir haben viel gelacht an dem Tag. Kritischer wurde es mit den ersten E-Mails, die sie verschickt hat. Hallo, mein Großer. Ich habe ein niedliches Katzenbild gefunden. Besuche mal www.niedlichekatzen.de und wenn du links auf Galerie klickst, kannst du unten auf Seite 2 blättern. Da ist es das 12. Bild in der rechten Spalte. Ist das nicht ein ulkiges Foto? Rolf, liebe Grüße, Mama. Dass sie das Konzept von links noch nicht verstanden hat und deswegen umständlich beschreibt, wo man dieses Bild findet, geschenkt. Aber Roffel schreiben zu wollen und dann kommt Rolf dabei raus, das geht gar nicht. Vielleicht hat sie damit auch einfach nur einen neuen Trend gesetzt. Männernamen zusammenhangslos in E-Mails einbauen. Ich habe das direkt adaptiert. Hallo Mama. Ja, die Katze hat ihren Kopf in einem Karton verheddert. Noch nie gesehen. Sehr witzig. Vielen Dank für diesen originellen Einblick in dein Leben auf der digitalen Überholspur. Bernd, liebe Grüße, Sohn Nummer 3. Danach war erst einmal für ein paar Tage Ruhe im Postfach. Doch dann meldete sich meine Mutter aus dem Urlaub. Sie schrieb, dass sie nun endlich ein Internetcafé hat finden können, um uns zu e-mailen. Das Wetter sei sehr schön und die Leute nett. Insgesamt also eine sehr informative E-Mail. Ich antwortete: Hallo Mama, das Jahr 2001 hat angerufen und möchte sein Internetcafé zurückhaben. Du scheinst deiner echten Rarität auf der Spur zu sein. So etwas findet man nur noch ganz selten. Wenn du Bilder von diesen Cafés machst, kannst du sie im Album direkt neben die Pyramiden von Gizeh kleben. Die Suche danach hat sich auf jeden Fall gelohnt, für diese wertvollen Impressionen, die du uns so bildhaft beschrieben hast. Ich habe es vor Augen, als wäre ich dabei gewesen. Jochen, liebe Grüße, Sohn Nummer 3. Eigentlich darf ich mich nicht beschweren, denn diese Art von Urlaubs-E-Mails sind eine eminente Steigerung im Vergleich zu den Postkarten, die sie früher geschrieben hat. Weil sie nämlich die Befürchtung hatte, die Karten würden erst bei uns eintreffen, wenn sie schon wieder zu Hause ist, hat sie noch am Flughafen Postkarten mit Berlin-Motiven gekauft, auf dem Hinflug beschrieben und am Zielflughafen direkt in den Briefkasten geworfen. Nie werde ich die Postkarte vergessen, die sie mir aus Peru geschickt hat. Vorne war das Brandenburger Tor zu sehen und hinten schrieb sie Folgendes: Hallo, mein Großer. Der Flug nach Lima war sehr anstrengend. Wir mussten in Frankfurt umsteigen und hatten 4 Stunden Aufenthalt. Dafür war dort das Wetter sehr schön und die Leute nett. Freue mich schon darauf, euch in Berlin wiederzusehen. Liebe Grüße, Mama. Natürlich wollte ich nach so einer Beschreibung unbedingt ins exotisch klingende Peru reisen. Noch viel mehr hat mich aber Frankfurt interessiert. Es schien wie Berlin zu sein, nur halt mit netten Leuten. Einen weiteren Internet-Coup landete meine Mutter, als sie mich vor kurzem bei StudiVZ gegruschelt hat. StudiVZ, die Geisterstadt des World Wide Web. Wie in einem Western würde der Wind Steppenläufer durch dieses Netzwerk wehen, wenn Wind und Steppenläufer nicht schon 2010 ihr Profil gelöscht hätten. Aber meine Mutter handelt antizyklisch und scheint fest daran zu glauben, dass StudiVZ noch einen zweiten Frühling erlebt. Deswegen schmückt sie ihr Profil mit allerhand Informationen, gruschelt und schreibt mir auf die Pinnwand: Hallo, mein Großer. Bin jetzt auch hier. Rolf, liebe Grüße, Mama. Hallo Mama. Super, wie du dich vernetzt. Erst AOL und jetzt StudiVZ. Das nimmt ja wirklich Fahrt auf. Wenn du demnächst bei Napster das neue Album von den No Angels runterlädst, werde ich nicht drum rumkommen, dich zukünftig Mama 2.0 zu nennen. Uwe, liebe Grüße, Sohn Nummer 3. Der GAU ist eingetreten, seit meine Mutter sich vor einigen Tagen ein Smartphone zugelegt hat. Nun schickt sie mir ständig über WhatsApp Selfies von sich und twittert Bilder von ihrem Mittagessen. Ich weiß nicht, was da in der Erziehung schiefgelaufen ist und von wem sie das hat. Von ihrem Vater bestimmt nicht. Was hätte der schon zu twittern gehabt? Echt kalt hier, Hashtag Stalingrad. Es war alles besser, bevor meine Mutter das Internet für sich entdeckt hat. Das Internet war besser und meine Mutter war auch besser. Wenn ein Knopf von einem Hemd abgerissen ist, konnte ich es zu ihr bringen und sie hat ihn wieder angenäht. Heute schreibt sie mir: Hallo, mein Großer, besuche mal www.youtube.com und wenn du oben Knopf annähen eintippst, kommen ganz viele Videos, die das erklären. Rolf, liebe Grüße, Mama, ich hasse das Internet. Dankeschön.
Für euch, Piet Weber. So, liebe Jury, ihr dürft wieder rumblättern, gebt nach eurem Bauchgefühl, ihr habt ja schon einen Text gehört, vergleicht die Texte auch miteinander. Wer von euch hasst das Internet auch? Eine Person. Okay. Und noch eine, die da gerade langläuft. Das war auch weird. Okay, so, ich brauche eure Punkte für Piet. Bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. Und ihr dürft euch applaudieren, dass sie alle so fleißig die Arme heben können hier. Wir haben einmal 8 Punkte. Wir haben noch 8. Wir haben 9 und 9. Wir streichen die 8, wir streichen die 9. Macht, ja, das ist schwierig. 26 Punkte. Riesenapplaus bitte für Piet. Habe ich mich verrechnet? Nee. Ja. Ich kann sonst nur rechnen, wenn ich 2 Bier-Intos habe, aber es ist noch zu früh für Bier auf jeden Fall. Gut, also es klappt auch so mit Rechnen. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr irgendwas Falsches hört. Die nächste Poetin wohnt in Leipzig. Applaudiert richtig, richtig laut, bis sie hier vorne ist. Bonnie Lucen!
Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich hier sein darf und euch was vorlesen darf. Ich knüpfe auch so ein bisschen an Svenjas Text an, nur nehme ich eine eher beobachtende Position ein. Und das Ganze begonnen hat mit der Recherche zum Thema gegendertes Spielzeug. Und jeder, der Kinder hat oder sich mit Kindern umgibt, der hat bestimmt schon mal davon gehört, dass Spielzeug sehr, sehr krass gegendert ist und das immer mehr zunimmt und die Ecke rosa und blau immer größer wird. Und dazu will ich noch ganz kurz was erzählen. Ich habe nämlich ein Interview gehört mit einer sehr klugen Psychologin, weil Eltern fragen immer, was ist denn so schlimm daran, wenn mein Mädchen die Prinzessin sein will? Was ist denn so schlimm daran, wenn mein Junge nur mit Lego Ninjago spielen möchte? Und die hat dazu gesagt, stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Supermarkt und stehen vorm Regal mit den Tütensuppen. Und es gibt die Tütensuppe Brokkoli für Menschen mit Englischkenntnissen und die Tütensuppe Blumenkohl für Menschen ohne Englischkenntnisse. Und Sie werden sich nicht fragen, ob Sie lieber Brokkoli oder Blumenkohl mögen, sondern Sie werden sich fragen, ob Sie gut Englisch sprechen oder nicht. Obwohl das nichts mit Ihrer Vorliebe für Tütensuppen zu tun hat. Und beim Spielzeug ist es genau dasselbe. Die Kinder fragen sich nicht, möchte ich lieber rosa und Glitzer oder möchte ich lieber blau und wild, sondern die fragen sich, bin ich ein Mädchen oder bin ich ein Junge, weil das überall drüber steht. Und daraufhin habe ich mir eine kleine Geschichte ausgedacht. Ich gebe zu, die ist an der Stelle irgendwie so ein bisschen entgleitet und meine Fantasie hat dann irgendwie was anderes draus gesponnen. Und ich trage vor die Ballade von Anna-Sophie und Ole. Hello, Alaf und Odu, bunte Karnevalszeit. Sieh hier, die kleine Anna-Sophie, 5 Jahre alt, kämpft sich stark und frei in einem zerfetzten schwarz-rotem Kleid als Piratin durch ihr Kindergarten-Faschingsland. Doch Prinzessin sein scheint ihr Überhand zu nehmen und während das, oh, wie wunderschön, den 16 Diademen in der Gruppe wehrt, glitzert an Anna-Sophie höchstens das Schwert, irgendwo zwischen Luftschlangen hindurch. Und zum ersten Mal wächst in ihr diese Furcht, nicht dazugehören zu können, denn Anna-Sophie ist weit entfernt von einem Disney-Film, der sich auf ihre Großhirnrinde brennt. Sie schaut verwirrt an sich runter, schnappt Gesprächsfetzen auf, die sie nicht versteht und realisiert plötzlich, was sie von den anderen trennt. Und? Wer bist du? Anna-Sophie? Nein, welche Prinzessin du bist! Mist, das hatte sie sich nicht überlegt, das mit dem Schimmern und Funkeln, den Prinzen und Pferden, dem royalen Gehabe und dem Warten aufs Gerettetwerden. Anna-Sophie, Piratin, das reicht dir bei den Feuerfüchsen einfach nicht mehr. Zugehörigkeit verloren, Party missglückt, ihre Rolle nicht verstanden, sie zieht sich zurück, wirft das Schwert in die Garderobe und beobachtet Ole. Der es im Vergleich zu ihr wohl noch ein bisschen schwerer hat. Mutter ohne Kohle, dazu 3 große Schwestern und in den Farben verwaschen und matt ein Zaubererkostüm, das vor Jahren mal einer Hexe gehörte. Doch was Ole, den Hardcore-Bibi-Blocksbär-Fan zu Hause nicht störte, reicht hier bei den Feuerfüchsen einfach nicht mehr. Und so raufen sich abenteuerlich die Ninjas, die Ritter, die Cowboys, Piraten. Ole sitzt allein in der Ecke, tief versunken ins Warten, auf Mittagessen, Schlafen, Vespern. Denn ein Mädchen, das wie ein Pirat aussieht und sich verhält, wirkt zumindest für die Erwachsenen aufsässig und cool. Ein langhaariger Junge mit Zauberstab als lila Hexe hingegen doch schon irgendwie so ein bisschen, naja, das passt halt irgendwie nicht. Und Ole verhält sich sehr dumm. Er sieht die Piratin, die sich neben ihn setzt und schubst das Mädchen wütend herum. 10 Jahre später bleibt Ole ein Täter, Anna-Sophie bleibt das Opfer, das zumindest vom Kopf her freidenken will und doch immer öfter verstummt. Als Grund fühlt sie unbewusst und vage den Druck und die Frage, was es bedeutet, ein richtiges Mädchen zu sein. Sie interessiert sich für Mathe, für Biologie und Physik. Auf der Waage gesiebt sich, reicht aus für zu dick und schwabbelig riesig, für ungeküsst und nicht gewollt, für nicht auf Partys gehen und keine Girlgang haben und Anna-Sophie beginnt zu verstehen, dass der Schwarm von Unglücksraben sie immer dann überfällt, wenn sie sich nicht anzupassen vermag an die Anforderungen dieser Welt. Also reduziert sie ihr Gewicht und schminkt sich stark, ist egozentrisch fixiert auf die Wirkung nach außen, vernachlässigt Schule, verbringt kichernd die Pausen für Instagram mit Duckface, Hashtag NoFilter. Selfies schießen im Minutentakt. Für den Typen auf WhatsApp erst freizügige Bilder, später dann nackt. Ole ist verknallt in Anna-Sophie und über ihre Offenheit entzückt. Der unsichere Junge schreibt ihr mutig Nachrichten zurück, möchte sie küssen, mit ihr gehen, vielleicht zum ersten Mal auch einen Schritt weiter, wie die Jungs aus seiner Klasse. Mit ihr kann er sich's vorstellen, sie kann ihn verstehen. Im Herzen Außenseiter sticht sie hervor aus der immer gleichen zickigen Masse. Und? Habt ihr gebumst? Komm schon, Ole, wie geil sind die Titten von Anna-Sophie? Oder bist du eine Schwuchtel und das Mädchen nur dein Alibi? Ole will keine Schwuchtel mehr sein und verhält sich sehr dumm. Unterliegt dem Druck seiner Kumpels und zeigt ihre freizügig offenen Bilder herum. Etwa 20 Jahre danach trägt Anna-Sophie ihre Schmach und Schande wie Flecken in ihrer Biografie vor sich her. Außerstande, die Jahre bis zum Abitur zu überstehen, ging sie nach der 10. Klasse ab, griff nach der Lehrstelle zur Bürokauffrau und verließ zutiefst verstört die Stadt. Und so fliegt die Zeit. Die Finger über der Tastatur sind müde und zittern doch vor Zorn. Zwischen all der Sachlichkeit, dem Bildschirm fixiert, blickt sie eisern nach vorn. Sie ist das prüde Mädchen am Schreibtisch in der Ecke und es sind die Bemerkungen, die Spitzen, die Blicke, die ihr Innerstes nach außen drehen. Es ist ein Mittwoch, kurz nach eins. Ein letzter Schluck Kaffee, ihre Tasse bleibt stehen. Anna-Sophie will kein Opfer mehr sein. Sie geht wortlos und verlässt erneut eine Stadt. Ole indessen versucht sich zu messen im Haifischbecken aus Karrieren, Erfolgen und Macht. Vermeidet anzuecken, fühlt sich ausgenutzt und dennoch angezogen. Er sieht sich stolpern und scheitern von seinem Vorgesetzten, hämisch belacht für so wenig Ellenbogen, so wenig Eier. Komm schon, Ole, wo sind die Zähne, der Biss, wo ist das Feuer? Ole will keine Lusche mehr sein, das ist gewiss. Ole will beißen, Ole will brennen, denn wer was erreichen will auf der Karriereleiter, der lässt von oben sich treten und gibt die Tritte brav nach unten weiter. Doch die Mühlen malen langsam und Ole kommt nicht hinterher. Fehler, Ausrutsche, Abmahnung, die Wut liegt tonnenschwer als Stein im Magen. Er eilt und hetzt, nickt ein und letztendlich auch ab, als die Chefetage den Job in der Buchhaltung neu besetzt. Anna-Sophie steht Ole gegenüber. Sie hält seinem Blick stand, bald das Herz zu einer Faust. Ihre unterdrückte Wut setzt endlich in Brand, was seit so vielen Jahren in ihr lodert und sticht. Jetzt erst recht, denkt sie. Und Ole sieht ihr Gesicht und fühlt, wie sein Zorn sich entschließt. Adrenalin schießt seinen Körper hinab. Er versucht, sie zu küssen. Sie lehnt ihn ab. Und Ole verhält sich sehr dumm. Er dreht den Schlüssel zu seinem Zimmer doppelt herum. Danke fürs Zuhören.
Bonnie Lüssen. Liebe Jury, wir brauchen eure Punktzahl für Bonnie. Bitte besprecht euch auch da kurz nochmal. Und dann brauche ich eure Punkte. Bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. So, sind alle oben. Ja, wir fangen an mit 7 Punkten. Wir bleiben bei 7. Wir gehen hoch auf 8, auf 8 und auf 9. Wir streichen die 9, wir streichen die 7. Macht 23 Punkte, Riesenapplaus bitte für Bonnie. Und dann dürft ihr nochmal ausrasten für die nächste Poetin. Sie wohnt in Leipzig. Macht einen Riesenapplaus für Sophia Cimulla.
Hallo, ich bin Sophia. Ich bin 18, ich gehe eigentlich noch zur Schule. Deswegen auch folgender Text. Und zwar habe ich mich gefragt, was passieren würde, würde Goethe einfach mal die Interpretationsaufsätze lesen, die man so im Laufe der Schulzeit über seine Werke geschrieben hat. Und er liest da und liest sich diese Aufsätze durch und denkt sich, ach du Scheiße, was ihr da alles für einen Bums rein interpretiert hat. Und wenn er sich doch gar nichts gedacht hat von diesem ganzen Brummigetäuse und Ärgerkönige, vielleicht würde er dann einen neuen Text schreiben, vielleicht ein neues Gedicht, vielleicht ein Prometheus neu verföhnt. Und er würde vielleicht genau so klingen. Bedecke deinen Himmel, Deutsch, mit drängendem Sturm und interpretiere nicht. Schülern gleich, da kein Aufsatz reicht für meine Eichen, mich und Bergeshöhen, du. Musst mir meine Texte doch lassen sein und meine künstlerischen Freiheiten, die du jetzt gebrauchst, um Schülern in Deutschkurseinheiten Verse von mir verbaust, in die du sonst was reineiferst. So ist doch meine Lyrik nicht gewidmet Gott und Welt. Es war ein günstig Augenblick. Ich brauchte einen Job und Geld. So liebes Deutsch, ich rate dir, versuch nicht zu betiteln. Meine Texte neu und neu zu stopfen mit Zielmitteln, so Strophen. Nicht wohl inversiert dich, weil mein Herz sogar zerstreut. An diesem Abend investiert dich einfach viel Geld und wird von Bier betreut, sodass doch die Kinder dort nicht suchen nach Motiven hier und da, denn nicht jede Elegie von mir ist interpretierbar. Und wo Kinder doch Schüler sind nicht. Wissen, wer Hauptmann, wer Hain und über fremde Arbeit sitzen, der Main, kehren sie ihr verirrtes Aug zum Banknachbarn. Als wenn dort wäre die Lösung eines ganz anderen, vielleicht richtiger. Und während sie so sitzen und klagen über Poesie, willst du dich nicht erbarmen und ihnen sagen, dass man das, was nicht da ist, sowieso nicht sieht? Mein Gott! Drei Strophen zeigen nicht die Dreifaltigkeit Gottes. Mir ist nur nicht mehr eingefallen, statt einer bloßen Zeile, dass mein Besen jetzt Schrott ist. Meinetwegen hat's halt eben der Zauberlehrling getan. Und wenn der alte Lehrermeister sich nicht einmal wegbegibt, man die Worte und die Werke und den Sinn erst recht nicht sieht, was ihn im Innersten zusammenhält, das liest der Schüler. Und er braucht neben sehr viel Geistesstärke zum Kapieren Wunder auch. Walle, walle, Lyrik ließe, das zum Zwecke sich ergieße, Inhalt, Form, Beziehungswiese, Intention und Analyse, Interpretation und sprieße aus den Ohren, wenn ich niese und in einem großen Schwalle zum Klausurblatt sich ergieße und ich sag, edel sei der Schüler und du sagst strebsam und gut und ebenso liest er viele Dramen und Buch, doch liebes Deutsch, du und dein Wille, ihr scheint nicht zu kapieren, ohne Wissen über Schiller kann man auch studieren, nicht? Trampe mit ihnen durch Epochen und Dichter. Ich zeige ihnen Wunder und viele Gesichter, denn ich lese kein Buch. Ich bin auf Literat-Tour. Rat Taschen voller Wissen mit Drang um den Sturm. Und während ich zwischen den Zeilen so fahre, den Spannungsbogen rauf und runter radel, sehe ich seltene Aphorismen und Anekdoten. Und während sie sich koital ineinander verknoten, so hört man am Abend die Nachtigall jodeln. Denn der Winter zog sich in raue Berge zurück und ich habe den Kern ohne Pudel entdeckt im Literaturschutzgebiet. Da stehen die Eichen im Dorf, der Schimmel reitet in den Frühwald bei Sturm, die Vogelweiden sie zwitschern, wohltun zuhauf. Der Lyrikfalke fliegt den Herweg zum Fläming hinauf, im Eschenbach dort das Wasser sanft schillert, Dürren sind matt und der Blumenberg schimmert, ein Buntbrecht pocht leise. An die Eich, eine Fontane ergießt sich über Kant in den Teich. Und während ich radel so über die Hain, Strom und Bäche vom Eise befreit, schleicht sich die Glückseligkeit in mich hinein. Denn hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein, Schüler. Schüler lesen kein Buch. Sie sind auf Literat-Tour. Im Literaturschutzgebiet ist dort Zutritt, nur wenn man keinem Heidenröslein seiner Wurzeln entreißt. Ja, und nachts nicht wie Franz in den Moor rein scheißt. Auch wenn es getan war, eh gedacht. Auch wenn an den Bergen hing die Nacht, geb ich Goethe noch einen Ratschlag, bevor ich dich von deinem Ratschlag. Siehst du mich in einem Restaurant? Die Geschichte davon ist dir sicher bekannt, denn ich mische wie immer das Wasser mit Wein, um nicht so stumm wie die Fische zu sein, die im Wasser leben. Doch nach der Dummheit der weintrinkenden Nachbarn zu streben, das scheint auch nicht das meine zu sein. Doch vielleicht mische ich es so, weil mir Wein einfach nicht schmeckt. Oder ich habe gerade auf Insta entdeckt, dass dieses Getränk den Körper entschlackt. Denn ich ritt halt geschwind durch Wind und Nacht und es schlug zu Pferde das Herz und im Arm das Klagende. Fitbit, es schlägt Alarm, die Kalorien sind verbraucht, die Weiden scheinen so grau, das Wein viel Alkohol hat, das weiß ich genau, demnach blieb nicht viel Platz für allzu viel Wein, so muss Lösung verdünnen, die Lösung heute sein, doch du, liebes Deutsch, hast's getrackt und rätst mir stets hier, Goethe, wenn der Wein dir nicht schmeckt, Shakespeare, manche verstehen's, manche nicht, so liebes Deutsch, damit du kapierst, wird Prometheus parodiert, denn der Dichter, er lebt nicht ohne das Deutsche, doch er schlägt dir ins Gesicht statt einer Ode an die Treue. Schreibt er eine Elegie an dich und die Gretchenfrage, die jetzt bliebe. Sie heißt nicht wer, wo, was, wann oder wie. Die Antwort liegt nicht zwischen Zeilen oder in Philosophie. Es schläft kein Poet in allen Dingen, doch in allem Poesie. Und versteht und hört man singen leise hier die Ironie, denn hier, hier stehe ich und dich. Ich schreibe Lyrik nach meinem Feeling, ein Gedicht, das mir gleich sei, zum Sprechen, Klingen, Genießen und zu freuen sich, um es verdammt nochmal einfach genau so zu lassen, wie mich. Dankeschön.
Sophia Cimulla. Beratet euch, das war Sophias Text. Vergleicht den Text auch nochmal mit allen Texten, die ihr vorher gehört habt. Und dann brauche ich eure Punkte für Sophia. Bei 3, bei 2, bei 1 und bitte hoch. So, wir haben eine 8. Wir haben eine 9, noch eine 9, eine 9 und die erste 10. Wir streichen die 10, wir streichen die 8, macht 27 Punkte. Riesenapplaus nochmal für Sophia. Der letzte Poet in dieser Vorrunde, wir haben zwei Poeten, Poetinnen, die ins Finale eintreten werden. Der letzte Poet ist, wie gesagt, schon aus Hamburg. Macht einen Riesenapplaus, Sebastian Stille.
Ja, moin. Das heißt Hallo in Hamburg. Ich habe einen traurigen Text mitgebracht. Und zwar habe ich mich letztes Jahr von meiner Freundin getrennt worden und darüber einen Text geschrieben. Der Titel des Textes ist ein mittelmäßiges Wortspiel meines Nachnamens und heißt Funkstille oder Funkstiller, wie Katja sagen würde. Okay, ich habe zwar die blauen Häkchen bei WhatsApp extra deinetwegen ausgestellt und auch die letzte Mal Online-Funktion, aber ich bin mir sicher, dass du inzwischen gelesen hast, was ich dir geschrieben habe. Wahrscheinlich wünschst du dir gerade, du könntest einfach meine Existenz ignorieren, was in Anbetracht meiner 37 von dir unbeantworteten Nachrichten irgendwie auch verständlich ist. Aber es ist halt auch eine wichtige Frage, was man mit den gemeinsam auf dem Festival gekauften Jutebeuteln jetzt machen soll. Denn es sind ja schließlich 3 und die kann man nicht einfach durch 2 teilen. Und die Tatsache, dass wir uns vor 6 Stunden erst getrennt haben, sollte kein Hindernis für betont erwachsenen Umgang miteinander sein. Und das mache ich auch weiterhin, indem ich auch die 38. Nachricht mit der Formulierung beginne. Liebe Linda, bezugnehmend auf die vorangegangen angesprochene Problematik, wäre ich dir zwecks Klärung über eine Antwort deinerseits sehr dankbar. MFG. Und ich schreibe MFG und nicht LG, weil ich betonen möchte, dass hier keine Liebe mehr im Spiel ist. Merke leider erst danach, dass ich bisher jede Nachricht mit der Anrede Liebe Linda begonnen habe. Ich schreibe noch eine 39. Nachricht, nur um sie mit sehr geehrte Linda beginnen zu können. Es ist inzwischen auch 3 Uhr nachts und ich bin ganz entspannt. Die Umdekorierung des Zimmers war mehr so eine Prinzipiensache, die schon lange getan werden musste, aber ich bin ganz entspannt. Nehm die Teller von dir und schmeiß sie smooth gegen die Wand, während ich durchdrehe, fallen auch die Tassen langsam aus dem Schrank. Ich heb die Fenster aus dem Rahmen und stell dein Stoffbären nah zum Rand. Suizidgefahr bei Plüschtieren bleibt viel zu häufig unerkannt. Und nach dem Selbstmord deines Teddys habe ich ihn nochmal zusätzlich verbrannt. Dass ich dafür noch 4 Stockwerke runtergehen musste, scheint ein bisschen wie Wahnsinn zu wirken, aber ich habe mich schließlich komplett im Griff, denn eigentlich habe ich ja Schluss gemacht. Zumindest werde ich das all meinen Freunden erzählen, damit sie mich nicht zu sehr mit Mitleid überhäufen und nicht denken, dass ich die Trennung nicht gewonnen habe. Und das alles denke ich, während ich um den brennenden Teddy auf der Straße tanze. Denn das kann ich jetzt wieder. Du wärst beim Weggehen ja immer eifersüchtig gewesen und wolltest mit mir lieber auf dem Sofa Ryan Gosling Filme gucken. Wobei ich immer Angst hatte, dass du merkst, dass Ryan Gosling der Schwachpunkt meiner Heterosexualität ist. Also, eigentlich mochten wir ihn beide. Und die Abende auf dem Sofa mit dir waren ohnehin ganz nett. Ein paar Nachbarn schauen aus den Fenstern, um sich über den Lärm zu beschweren. Aber im Angesicht meines dezenten Funkelns in den Augen beschließen sie sich, zu ihrer eigenen Sicherheit in die Wohnung zurückzuziehen. Zumindest wünsche ich mir das zu denken, aber ich habe leider die Oma von gegenüber sagen hören, ach, das ist nur der Stille, den hat schon wieder einer abgeschossen. Ja, Renate, ich hab dich gehört und ja, du hast recht. Und liebe Linda, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt sauer bin, denn eigentlich hast du mich doch immer wütend gemacht, wenn du vor dem Essen gesagt hast, sorry, ich muss das noch kurz auf Insta stellen und ich dann warten musste, bis du den richtigen Fotofilter gefunden hattest und dann trotzdem unter das Bild Hashtag NoFilter geschrieben, das ist Betrug. Woraufhin du dich geärgert hast, dass ich unserer Generation um Jahrzehnte hinterherhinke und der wahrscheinlich Einzige bin, der auf die Frage des Telekommands, ob wir versucht haben, das Gerät aus- und wieder anzuschalten, noch sagt, oh ja, gute Idee, das hilft vielleicht. Aber das ist okay, denn Skier sind für mich halt keine Samen, sondern Bretter, auf denen man die Alpen runterfährt. Und dann hast du mit deinen Freundinnen bei uns immer Bachelor wettgeguckt und gesagt, ich schaue das ja voll ironisch und mach mich so über die lustig, wo ich nur denke, nein, man schaut Dinge nicht ironisch, man holt sich auch nicht ironisch einen runter, wenn man einen schlechten Porno guckt. Früher habe ich mir Mühe gegeben, alles perfekt für dich zu machen und irgendwann aufgegeben, Spiegelei, Omelette ist bei mir heute alles Rührei. Und eigentlich will ich dich gar nicht zurück, denn schließlich kennst du nur einen grammatikalischen Fall, den Definitiv. Unser Beisammenbleiben war irgendwie nur noch ein Geist, den ich rief. Du sagtest immer, der Haussegen hängt, wie ich singe, schief. Und das, während du mit dem Haudegen versteckt unterm Kopfkissen schliefst. 2 Jahre hast du mir nicht einen Moment Zeit gegeben, um die Zeit mit dir zu zweit und nicht für mich allein zu erleben. Du bist weg aus meinen Betten und wir stecken nicht mehr unter unseren Decken, in denen ich mich in den Ecken vor dem Wecken auf die netten Facetten beschränkt habe, um mich dabei vor den Flecken zu verstecken. Die Strecken und Recken weder verdecken noch entrecken können, sodass du dich mit Säcken und Päcken gerettet und die Ketten der Gewohnheit gesprengt hast. Zum Glück habe ich dir all das in der 40. Nachricht nochmal aufgeschrieben. Und es wäre echt nett, wenn du das mit den Jutebeuteln mal beantwortest. MFG.
Sebastian, Stille. Liebe Jury, entscheidet euch. 2 Personen kommen jetzt gleich hier ins Finale und dürfen noch mal einen Text lesen. Welche 2 werden das sein? Ich brauche eure Punktzahl für Sebastian. Bei 3, 2, 1 und bitte hoch. Wir haben 9 Punkte, eine 10 und noch eine 10. Wir streichen die 10, wir streichen die 9, macht 28 Punkte. Riesenapplaus bitte für Sebastian Stille. Und damit haben wir ein Finale. Wir verabschieden uns von den 3 Slammern und Slammerinnen, die es nicht geschafft haben. Macht einen Riesenapplaus für Piet Weber, für Svenja Gräfin und für Bonnie Liesen. Und macht einen Riesenapplaus für unsere Finalisten. Macht einen Riesenapplaus für Sophia Cimola und für Sebastian Stille, von dem wir jetzt noch einen Text hören werden, jeweils. Wenn ihr, bevor wir jetzt ins Finale kommen, möchte ich noch einmal ansagen, wenn ihr Texte hören wollt oder weiter Texte lesen wollt von all denen, die jetzt leider schon ausgeschieden sind, haben wir zum Beispiel Bonnie, Svenja und ich sind in einem Buch veröffentlicht, das sind Texte von 50 Slammerinnen drin und das Buch heißt Lautstärke ist weiblich vom Satyr Verlag. Genauso hat auch Piet ein Buch geschrieben im Satyr Verlag, ich kann das auch nochmal so hochhalten, ohne dich ist manchmal ganz gut und den Satyr Verlag, den findet ihr hier in der gleichen Halle am Stand G107. Kommt da gern mal vorbei. Jetzt das Finale. Vielleicht macht ihr kurz einen Schnickschnack-Schnuck oder ja, macht mal einen Schnickschnack-Schnuck. Ohne Brunnen, ohne Jedi-Schwert, ohne Axis-Bock. Ich weiß nicht, was man noch so machen kann. Schnickschnack-Schnuck. Das ist irgendwie komisch. Aber macht es gern nochmal. Fertig und Schnickschnack-Schnuck. Und damit fängt Sophia an. Jeder hat jetzt nochmal einen Text und wir brauchen keine Jurytafeln mehr, denn jetzt werdet ihr alle mitentscheiden mit der Applausabstimmung. Und ihr werdet jetzt den ersten Text des Finales hören und bitte macht einen finalwürdigen Applaus für Sophia Cimola.
So, also ich mache jetzt einfach noch Mathe. Weil das hat mit Deutsch ja ganz gut funktioniert und dann haben wir hier auch alles nochmal an Schule abgedeckt. Dieser Text hat folgende Entstehungsgeschichte. Ich hatte auch mal eine Beziehung und ich wurde auch getrennt. Und zwar hatte ich eine Fernbeziehung mit einem sehr mathematisch begabten Fernbezieher. Der konnte Mathe sehr gut, aber Liebe nicht so. Und deswegen habe ich ihm ein Liebesgedicht geschrieben und dafür habe ich ihn Liebe einfach mit Vektorenrechnung abstrahiert, in der Hoffnung, dass er Liebe irgendwie kapiert, hat nicht ganz so funktioniert, aber dafür ist ein schöner Text geworden. Heißt Freizeile. Viel Spaß. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Grundschule die Zeile für meine Lieblingsfarbe immer frei gelassen habe. Nicht, weil mir blau zu männlich, pink zu Barbie oder schwarz gar keine Farbe war. Mein Lieblingsschal ist rot und unter 1000 Schuhen würde ich jetzt die roten wählen. Doch ich würde rot jetzt nie als meine Lieblingsfarbe definieren. Warum? Warum muss ich alles andauernd erläutern und begründen? Warum muss ich für alles eine Lösung finden, wo keine ist? Nein, nicht. Alles ist berechenbar. Nicht alles ist Mathematik. Nicht alles ist proportional zu irgendetwas, direkt oder indirekt. Weißt du, manches ist auch einfach Zufall. Ist Berechnung frei, Sinus oder Glück und manches Pi. Mal Daumen in Formeln ausgedrückt. Ich kann es mir leicht machen. Alles in Gleichungen stecken und sagen, Liebe ist wie 2 Geraden in 3 Ebenen. Ebene Ort, Zeit und Mut. Und die Gerade G, Glück, ergibt sich aus dem Anstieg XX oder XY plus Ort plus Zeit plus Mut. Hätte Liebe dann den Anstieg, dann wäre das sowas wie Zuversicht durch Nachsicht, Umsicht durch Absicht, Vertrauen durch Zweifel. Und je größer der Nenner, desto kleiner der Anstieg. Und manchmal, da kommt es vor, zwei Geraden sind parallel. Dann haben sie exakt denselben Anstieg, denselben Richtung sind. Sie sind das Ebenbild des anderen und kriegen es nicht hin, sich irgendwo zu treffen, weil Parallelen treffen sich nie. Keine ändert ihre Richtung und jede verfolgt starr ihr Ziel, aber ich will nicht deine Scheißparallele sein. Und ich will auch nicht irgendwie windschief sein zu dir. Meine Kurven sind gerade als gerade schon verbogen genug, mich mit dir zu treffen. Mal vier und als Punkt. Mit demselben Richtungsvektor ist man doch identisch, kapiert? Dabei ist es völlig egal, von wo sie gestartet sind. Der Ortsvektor ist irrelevant, wenn man aus dem Stand Hand in Hand an den Punkt E angelangt. Doch was helfen diese Gleichungen, wenn du sie nicht kapierst, wozu ein Tafelwerk, wenn du die Aufgaben nicht übst und die Richtung, wenn du den Weg nicht siehst? Was helfen Theorien, wenn du sie nicht realisierst, wenn du Moleküle hast und sie dissoziierst und statt dem Buch eben doch nur die Inhaltsangabe auf Wikipedia liest? Was bringt Rhetorik, wenn du nur rhetorische Fragen stellst? Was bringt Lichtmetaphorik, wenn bei dir das Licht ausfällt? Was bewegen bewegte Bilder, wenn du dich dagegen stemmst? Was bringt dieser Anaffer, wenn du den Sinn der Wiederholung nicht mal kennst? Was zeigen Modelle, wenn du die Feine nicht zeichnest? Überhaupt Stilmittel, wenn du sie nicht zu erkennen bereit bist? Was helfen meine 26 plus 3 pointierten, buchbestäbelten Parameter, wenn du buchstäblich davonrennst? Was bringt dein Gegeben und Gesucht ohne den richtigen Ansatz, wenn doch das Ergebnis ohne Lösungsweg wenig zählt, doch für das Ergebnis der Lösungsweg zwingend gerne Fehler enthält? Dann wäre doch Kommen ohne Willkommen nicht vollkommen und Gehen mit dem Wiedersehen zu verstehen. Doch wenn Gehen und Abschied nicht dasselbe ist, sag mir, was hilft dann ein Abschied, wenn du gehst? Nichts. Du fehlst am. Ich habe die Theorie, dass Liebe Mathe ist. Denn wenn es Liebe nur im Augenblick gibt und das im Augenblick die Praxis ist und sie die Fläche meiner Eisscholle bemisst, ja, dann schmilzt sie. Und das, bis nur noch mein Fuß spitz darauf Platz hat und ich nicht mal mehr den Hintern auf Glatteis hab. Meine Milz dann einen Krampf hat, damit die Abwehr meines Lymphozyten schlapp macht, der rote Blutkörper mit, dessen Impfstoff abkackt, mein Kopf nur noch Schimpfwörter abkann, ein Herz, das nur noch Krach im Vergleich mit deinem Zeiger, der dann schlapp und die Zeit, die dann nur Tick ohne Tack macht. Doch du ziehst weiter durch das Koordinatensystem, ohne meine Koordinaten zu sehen. Unser globales Maximum hast du zwar übertreten, aber vielleicht ist es auch nur dein lokales Optimum gewesen. Und du steigst monoton über Ebenen und schneidest Achsen, ohne einen Bogen zu nehmen. Aber wir haben doch einen Term, der beschreibt es doch gut. Ich besitze bei Z die Zeit und X den Mut und du am Punkt Y den Ort. Und mit diesen drei Parametern haben wir sofort, ohne den Anstieg Null im Nenner, das ist ja unmöglich, ein Teil der Gleichung G, klein g steht hier für glücklich. Danach das Ist-Gleichzeichen, sonst bleibt der Term so wie er ist, dann jetzt Gleichzeichnen, damit sich ein Bild ergibt und wir sehen, unsere Ausgangsgleichungen verschieben sich. Ja, das ist klar, unsere Variablen sind verschieden, ich bin XX und du XY, aber männlich, weiblich, Genetik, was macht das schon, meine Zeichenfähigkeiten sind wie ein positives Anion, also nicht vorhanden laut Definition, aber laut Spielkastenanleitung kommt doch immer was bei raus. Wir haben doch einen Merksatz, der beschreibt es genau. Kein Umweg gehen, um unseren Weg zu gehen, lieber um den Weg hin oder einfach geradeaus. Zwei Punkte allein machen doch schon eine geradeaus. Also machen halbe Sachen eben schon was Ganzes draus. Wobei, umso größer, desto kleiner. Diagramm, Schema, Pfeiler, wenn die Unsicherheit uns sicher teilt und sich nicht vermeiden lässt, dass der Sympathikus uns sympathisch finden lässt. Weil die Liebe ein Multiple-Choice-Test ist und du nicht weißt, wo man das Kreuz denn richtig setzt, weil nichts und alles grundsätzlich auch richtig ist und man Lieblingsfarben eigentlich auch nicht besitzt. Behalte dir zukünftig bei. Manche Zeilen lässt man frei.
Sophia Stille, Sophia Cimilla, fängt schon gut an hier. Jetzt seid ihr gleich verheiratet. Und jetzt macht einen Riesenapplaus für den zweiten Finalisten, für Sebastian Stille.
Dankeschön.
Im moralisch besten Fall hat man nach so einer Trennung eine Zeit als Single. Das ist in meinem Alter, ich werde jetzt 24, häufig gar nicht mehr so einfach, weil es dann Mütter, Familie, Freunde gibt, die sagen, ja, du musst jetzt aber, es muss auf jeden Fall, du musst eine Beziehung, musst eine Doppelhaushälfte zeugen, ansonsten wird das nichts mehr in deinem Leben. Und deswegen habe ich ein Coming-of-Age-Epos geschrieben mit dem Titel Was los, Digga, Schamhaar, über den Stress, den man als Single hat. Das kann so weit gehen, dass man bei Tinder gefragt wird, ob man eine Payback-Karte hat. Tinder, Lavu, Elite-Partner, Parship und für die ganz Verrückten sprich jemanden an. Oder bestell dir was bei zahlfüreinmando.de. Hauptsache, du findest endlich einen Partner, das kann ja so nicht weitergehen. Und dann siehst du irgendeinen 12-jährigen YouTuber, der total reich ist, der seinen Lebensalltag damit verdient, Reden von Obama so aneinander zu schneiden, dass es klingt, als würde er einen Popsong singen, aber er singt ihn eigentlich gar nicht. Atomlol. Und dazwischen dudeln noch irgendwelche schlechten Rapper durch die Walachei. Ich bin der festen Überzeugung, die Pandas sterben absichtlich aus, weil sie Angst haben, mit Crow verwechselt zu werden. Immer wenn du dir sagst, du hast ja noch Zeit, gibt es dieses eine Pärchen im Freundeskreis, das schon seit sie 16 waren zusammen sind und dir das in seinem Single-Dasein auch noch so total unter die Nase reiben. Anbetreffende, ich find euch kacke. Und im Stress wischst du dir deine Finger auf Tinder wund, hast für keine Freunde keinen Migration, sondern ein Single-Hintergrund, spürst die Blicke und das allgemeine Mitleid der Vergebenen ringsherum. Ich verstehe das nicht, er ist eine 5 von 10 und auch ansonsten recht gesund. Generell läuft's bei dir eckig und nicht rund und ab Mitte 20 hast du auf jeden Fall einen unterdrückten Kinderwunsch. Alles will dich verkuppeln und es scheint immer irgendeiner deiner Freunde einen Partner zu haben, dessen Freundin auch hoffnungslos Single ist, was automatisch heißt, dass ihr ganz toll zusammenpasst. Und dann versichern sie dir, dass Glück ja auch das Einzige auf der Welt ist, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Haha, ja, und AIDS. Alle, die behaupten, Alkohol sei keine Lösung, haben das Problem nicht verstanden. Und du merkst selber immer mehr, Verlieben ist nur die kribbelige Aufregung über die Frage, na, wie verkacke ich das diesmal? Und dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke, der im heillosen Optimismus erzählt, dass Frauen nur mit Arschlöchern zusammen sein wollen. Das ist gelogen. Manche von ihnen wollen einfach mit gar keinem zusammen sein, weil sie ja vor 2 Jahren mal eine 3-monatige Beziehung hatten, in der er zu sehr geklammert hat und jetzt ein bisschen Unabhängigkeit brauchen. Leck mich, wenn ein Brot verschimmelt ist, dann werfe ich's weg und kaufe mir ein neues. Aber ich sitze nicht monatelang trauernd neben dem Mülleimer. Nein, neues Brot, Fett-Nutella drauf und zwar ohne Butter, damit die Nutella richtig trieft. Und es heißt die Nutella und wer jetzt ankommt mit, es ist aber auch das Nuss-Nougat. Ja, das ist ein anderes Wort, du geistiges Baugerüst. Es heißt doch der G-Punkt und deswegen nicht automatisch der Vagina. Und dann mag man mal wen und dann passt das nicht, weil dies und das und alles ergibt keinen Sinn und man denkt sich, warum? Und dann kommt Julia Engelmann um die Ecke und sagt, weil Liebe keinen Sinn ergibt, sondern einfach da ist, halt dein verschissenes Maul. Und dann hängt man wieder 24-7 sinnfrei am Handy und hibbelt sich einen ab. Schreiben, löschen, schreiben, löschen, schreiben, löschen. Und am Ende schreibt man nur hahaha, Zwinker-Smiley. Hier sind mindestens 3 Leute im Raum, die eine Stiefmutter haben, die auch ihre kleinere Schwester sein könnte. Und ihr denkt, ach, das ist alles nur wegen des Geldes. Und ihr liegt richtig, aber das ist wahre Liebe. Das ist Liebe, die sich wenigstens lohnt. Bei mir, Otto Normal Otto, bleibt am Ende nur ein 12-Euro-Gutschein von Ryanair, weil ich unseren Flug nach Sizilien wieder stornieren musste. Und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt in Italien oder in Frankreich ist. Ich hoffe Italien, denn ich hasse die Franzosen. Oh, schaut uns an, unser Präsident sieht so gut aus, da ist es scheißegal, dass wir zu 40% Nazis sind und alle kein Englisch können, aber wir haben so schöne Strände, parfait, excusez-moi. Ja, ich weiß, dass ihr schöne Strände habt. Mein Großvater hat mir davon erzählt. Gut, hier ist jetzt so eine Grenze erreicht. Da sind wir schneller fertig. Und dann kriegt man von Julia und Julian wieder die perfekte Beziehung vorgelebt. Diese Paare, die nicht mal den Anstand haben, unterschiedlich zu heißen. Oh, du bist immer noch Single, das tut mir leid, findest schon noch die Richtige, aber zum Berufseinstieg wird's langsam mal Zeit, bist ja schon ein ganz Netter. Also ich würde mit dir ausgehen bei Gelegenheit. Ach so, jetzt wo du fragst, war das mehr so theoretisch gemeint. Und dann fragst du Julia, warum sie so heißt wie ihr Freund, woraufhin sie dich verbessert. Ihr Name endet ja auf A und das ist weiblich, so wie übrigens in Nutella. Man erwartet von dir, dass du deine Ansprüche runtereichst. Du bist die unästhetische Single-Randlücke im Freundeskreis, du tust es gar nicht, aber alle denken, du würdest generell den Sinn von Paaren hinterfragen. Du hast dich nie so gefühlt, aber alle denken, du seist ihr drittes Rad am Wagen. Ach, aber vielleicht hast du dich einfach noch nicht richtig ausgetobt. Oh, hat sich heute eine deiner Freundinnen gelobt und man spielt mit dir Tinder, der Real-Life-Tinder. Guck mal, die wäre doch was für dich. Oh, die hat Augen, na dann eher nicht. Die Frau von der Kasse am Supermarkt, deine Cousine im 100. Grad, dieses Mädchen, das nur Julia gern merkt, mit der hast du nichts gemeinsam, aber ihr wärt zumindest ein Paar. Und du bist sicher nicht schwul? So geht das weiter, immer mehr auf und hinter deinem Rücken. Aber zu deinem Glück kannst du den Kinderwunsch ja unterdrücken. Danke.
Sebastian Stille. Und dann bitte ich euch beiden mal einmal ein Schrittchen hier mit vor, um zu mir ranzukommen. Und wir werden das Ganze jetzt per Applaus entscheiden. Bevor diese Applausabstimmung stattfindet, möchte ich mich einmal bedanken für diejenigen, die das wieder toll organisiert haben. Für die Studenten, die Studierenden des Studiengangs Buchhandel und Verlagswirtschaft an der HTWK in Leipzig. Bitte mal einen Riesenapplaus. Marie Isabel. Dankeschön. Ihr habt den Stand auch direkt hier gegenüber, guckt doch mal mit vorbei und dann kann auch die Marie-Isabel einmal auf die Bühne mitkommen, um mal zu zeigen, um was es denn eigentlich geht. Riesenapplaus bitte. Vielleicht gebe ich dir einfach mal dieses Mikro hier. Ja, vielleicht kannst du kurz erzählen, um was es denn genau geht. Was gibt's zu gewinnen?
Ja, wir haben einmal jemanden von BOD hier, das ist der Thorsten.
Hi Thorsten!
Ja, genau. Nein, der kommt, wie gesagt, vom Books on Demand und der hat den Hauptpreis für uns dabei. Ja?
Oh, das ist süß, ja. Wenn du auch kommst. Ein Riesenapplaus bitte für Thorsten!
Ja. Dann haben wir noch großzügigerweise vom Börsenblatt Bücherschecks bekommen im Wert von 50 Euro. Die bekommen die anderen Teilnehmer.
Wow, da wisst ihr schon, was ihr bekommt. Wow. Riesenapplaus auch bitte dafür, dass wir so viele Sponsoren auch mit haben. Sehr toll.
Ja.
Super. Und dann wollen wir am besten jetzt einfach mal die Applausabstimmung hören. Ihr dürft für beide applaudieren, aber für eine Person müsst ihr lauter schreien, damit ich das einfach raushören kann. Ja, wir haben einen Gewinnerplatz quasi oder Gewinnerinplatz. Wenn ihr sagt, Sophia hat gewonnen. Sophias Texte waren heute eindeutig am besten. Dann applaudiert für Sophia bitte jetzt. Vielen Dank. Wenn ihr sagt, Sebastians Texte haben euch heute mehr gefallen und Sebastian soll diese Buchveröffentlichung mit nach Hause nehmen, dann applaudiert für Sebastian bitte jetzt. Und damit haben wir eine fantastische Zweitplatzierte applaudiert für den zweiten Platz für Sophia Cimulla. Guck mal, ich gebe. Und wir haben den Gewinner des diesjährigen Buchmesse-Slams der HTWK hier. Applaus für den Riesenapplaus für Sebastian Stille. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Preise werden jetzt hier übergeben. Und genau, ansonsten, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr hier wieder an der gleichen Stelle, würde ich sagen. Würde ich mich sehr freuen. Und viel Spaß noch auf der Buchmesse.
So, bevor ihr alle geht, jetzt, ihr könnt jetzt nochmal volle Energie sammeln. Also erstmal herzlichen Dank. Aber bei so einem Poetry Slam gebührt der größte Applaus eines Abends, eigentlich eines Abends, heute eines Tagsübers, immer der Moderatorin. Wenn sie möchte, kann sie natürlich mit euch auch gerne noch einen kleinen Stuhlkreis machen und so eine Feedbackrunde. Das mögen manche immer ganz gerne. Ich glaube nicht. Okay, wir machen einen Riesenapplaus für unsere Moderatorin Katja Hofmann-Mehr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.